Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 44. 7 auf einen Streich. Von Rolf Herbert Peters und Martin Schlag aus Stern Nummer 47 vom 18.11.2021. Gelesen von Günter Schosböck. Die neue Regierung muss für 7 neue Windräder pro Tag sorgen. Das hat ein Stern-Expertenbeirat herausgearbeitet. Nur mit ihnen kann Deutschland seine Klimaziele erreichen. Das kann durchaus gelingen. 7. Diese Zahl hat Frank Brösse viele Jahre in Atem gehalten. Der Manager hockt in 140 Metern Höhe auf einem Windrad. Sein Blick schweift über den Münsterwald. Ein wackeliger Aufzug im Stahlturm hat ihn hinaufgehievt. Sein Elektro-SUV am Boden wirkt nur noch daumengroß. 7 solcher Anlagen hat der Geschäftsführer der Aachener Stawag Energie GmbH in dem Forst südlich der Domstadt bauen lassen. 11 nervenraubende Jahre hat das gedauert. An diesem Novembertag wirkt alles versöhnlich. Die Sonne strahlt auf die 54 Meter langen Flügel, die sich gelassen in der kalten Brise drehen. Der Windpark ist eine Etappe zu dem anspruchsvollen Ziel, das der 54-Jährige sich gesetzt hat. 2030 wollen wir Aachen komplett mit klimaneutraler Energie versorgen. 7. Diese Zahl muss künftig ganz Deutschland beschäftigen, denn der Staat muss für den Bau so vieler Windräder ab sofort sorgen, und zwar jeden Tag. Sonst kann er die Selbstverpflichtung, die er 2015 auf der Pariser Klimakonferenz abgegeben hat, niemals erfüllen, nämlich nach Kräften mitzuhelfen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten. Tatsächlich durchlebt die Republik gerade eher eine Energiewende rückwärts. Im windarmen ersten Halbjahr 2021 wurde überraschend wieder mehr Strom aus Kohle gewonnen als aus Wind. Ein Grund? Mit nur rund 31.100 Anlagen, die am Netz sind, lassen sich Flautezeiten nicht meistern. Der Ausbau stockt seit Jahren. 2020 wurde statistisch nur gut ein Windrad pro Tag erbaut. 2021 wird ähnlich mau. Auf See ist der Zubau komplett eingeschlafen. Die Forderung 7 am Tag ist keine Pi mal Daumenschätzung. Sie beruht auf der Expertise eines Expertenbeirats aus weltweit anerkannten Fachleuten. Der Stern hat das Gremium einberufen, um die vielleicht wichtigste politische Zukunftsfrage zu beantworten: Was muss die neue Bundesregierung, die wahrscheinlich eine Ampel sein wird, sofort in die Wege leiten, um das Klimaversprechen von Paris noch einhalten zu können? Dem Beirat gehören an Claudia Kempfert, Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität. Sabine Nallinger, Stadtplanerin und Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft, eines Interessenverbands, der die Klimapolitik von mehr als 30 Großunternehmen bündelt, darunter Aldi, Allianz, Deutsche Bahn, Otto, Telekom, ThyssenKrupp und Wacker Chemie. Volker Quaschning, Elektrotechnik-Ingenieur, Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Mitgründer der Wissenschaftsinitiative Scientists for Future. Antje von Brok, Politikwissenschaftlerin und Bundesgeschäftsführerin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, der mit rund 664.000 Unterstützern Bürgerinteressen vertritt. Das Erlahmen der Energiewende kommt zur Unzeit. Die Klimakrise zeigt sich immer aggressiver, mit verheerenden Waldbränden, Stürmen, Hochwassern, Hitzewellen und Borkenkäferplagen. Dabei gibt es in der Politik, von der AfD abgesehen, kaum mehr Dissens. Außer durch Energiesparen kann das Land nur mit eigenem grünem Strom dazu beitragen, das Klima zu retten. Die Bundesbürger scheinen dazu bereit. Rund 80% wollen den Ausbau der Windenergie, besagt die jüngste Forsa-Umfrage dazu. Und es würde auch technisch funktionieren. Wind und Sonne können den deutschen Bedarf dreimal decken, haben britische Forscher von Aurora Energy Research berechnet. Deshalb fordert der Stern-Beirat, das Land nachhaltig zu elektrifizieren. Ob in den Haushalten, im Verkehr oder in den Fabriken. Der Ausbau grüner Kraftwerke muss sich, laut Professor Quaschning, je nach Energieeinsparung 4- bis 6-fach beschleunigen. BUND-Geschäftsführerin Antje von Brok warnt, je länger wir zu wenig tun, desto dramatischer werden die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Aber lohnt sich die Anstrengung überhaupt noch? Die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie es auf der Klimakonferenz in Glasgow am vergangenen Wochenende nochmal offiziell angestrebt wurde, ist kaum mehr zu schaffen. Das zeigten die Warnungen vieler Teilnehmer. Die Energiewende schreitet dafür global viel zu behäbig voran. Quaschning bezeichnet 1,75 Grad als deutlich riskanter, aber auch deutlich wahrscheinlicher. Ebenso seine Beiratskolleginnen. Aber auch diesen höheren Wert zu erreichen, verlangt den Staaten alles ab. Denn sie dürfen dann nur noch insgesamt 850 Gigatonnen CO2 ausblasen. Das Budget klingt gigantisch, ist aber in Wahrheit erschreckend klein, vor allem für rastlos produzierende und konsumierende Industriegesellschaften. Der deutsche Anteil an der Restmenge beträgt 6,7 Gigatonnen, Stand 2020. Das hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU, dem Sternbeirätin Claudia Kempfert angehört, der Bundesregierung ausführlich dargelegt. Dieses Jahr werden die Deutschen rund 0,8 Gigatonnen davon in Anspruch nehmen. Das heißt, sinken die Emissionen nicht, rutscht das nationale CO2-Konto schon 2028 in die Miesen. Kommt der grüne Umbau dagegen in Fahrt? Bleibt wohl bis Mitte der 2030er Jahre Zeit für die deutsche Klimaneutralität. Spätestens dann muss die gesamte Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Und dafür sind zusätzliche Windräder mit einer Leistung von ungefähr 145 Gigawatt nötig, was 30 großen Braunkohlekraftwerken entspricht. Tag für Tag müssen laut Quaschning deshalb etwas mehr als 5 leistungsfähige Anlagen neu aufgestellt werden. Hinzu kommen Altanlagen, die ersetzt, repowered werden müssen. Zusammen macht das knapp 7 Exemplare. Jeden Tag. Die alte Bundesregierung hat diese Bilanz ignoriert. Noch im vergangenen August legte sie im neuen Klimaschutzgesetz das Jahr 2045 als Zielpunkt für die Klimaneutralität fest. Das wäre deutlich zu spät für die Pariser Beschlüsse. Wirtschaftsvertreterin Sabine Nallinger, Mitglied der Grünen, fordert dazu auf, sich endlich ehrlich zu machen. Auch um eine florierende Wirtschaft sicherzustellen. Jedes Unternehmen muss seinen Klimapfad entwickeln. Ihre Stiftung wurde gerade von 2 Grad in Klimawirtschaft umbenannt. Ein deutliches Zeichen, sagt sie. Die Zeit der Zieldiskussionen ist vorbei. Wir stellen uns für die nächste Dekade auf, um die Klimaneutralität umzusetzen. Würde man nur die Politik für die Misere verantwortlich machen, wäre das zu kurz gegriffen. Schuld ist auch die Bevölkerung. Die positiven Umfragen spiegeln sich zu oft im Alltag nicht wider. Es scheint, als unterlägen die Deutschen einer ähnlich groben Selbsttäuschung wie bei der nun wieder rabiat grassierenden Corona-Pandemie, in der sich Millionen nicht impfen lassen, obwohl die Wissenschaft den Vorteil eindeutig belegen kann. Stawag-Energiechef Brösse weiß besonders gut, wo es hakt. Als er 2008 mit Mitarbeitern bei einem Spaziergang im Münsterwald das Windkraftprojekt ersann, waren alle optimistisch, weil es doch so vernünftig anmutete. Doch dann dauerte es 7 Jahre, bis die Genehmigung für den Bau vorlag. Erst 2019 konnte die letzte Anlage ans Netz gehen. 7 Windräder in 11 Jahren. Das ist Brösses Realität. Wettbewerbern ergeht es kaum besser. Der Bau eines Windrads dauert in Deutschland durchschnittlich 5 und mehr Jahre. Ein Eigenheim ist in 30 Wochen bezugsfertig. Dabei habe er noch Glück gehabt, sagt Brösse. Der Stadtrat gab früh grünes Licht, die Ämter arbeiteten zügig. Wenn man überhaupt Erfolg haben will, braucht man die Unterstützung von Politik und Verwaltung. Das ist nicht die Regel. Denn noch immer können Landräte, Bürgermeister oder Gemeinderäte den Zubau beliebig verzögern. Doch in Aachen begehrte eine Bürgerinitiative auf. Sehr klein, sehr laut, sagt Brösse. Die schrieb an den Landesrechnungshof, im Münsterwald wehe kaum Wind, die Anlagen seien reine Steuerverschwendung. Wir haben allein 1 Jahr lang vor Ort Wind gemessen, um die falsche Behauptung zu widerlegen, so Brösse. Das verunsicherte Kreditgeber, Kommunalpolitiker und sogar die eigenen Mitarbeiter. Eilverfahren folgten, die Monate dauerten und teure Gutachterschlachten. Tier, Natur, Gesundheitsschutz, kein Argument ließen die Gegner aus. Deutschland ist ein Dorado der Neinsager. Rund 290 Bürgerinitiativen gegen Windkraft hat das Rechercheteam Europäische Energiewende Community 2020 ausgemacht. Ihr Impetus? Manchmal Naturschutz. Oft aber hätten sie nur ein Problem mit tatsächlichen oder befürchteten persönlichen Nachteilen. Die Verweigerer sind gut verdrahtet. Zum Beispiel über das bundesweit agierende Anti-Netzwerk Vernunftkraft. Es wird von Nikolai Ziegler geführt, der im Bundeswirtschaftsministerium in der Abteilung Digital- und Innovationspolitik arbeitet, die nichts mit der Energiewende zu tun hat. Laut Claudia Kempfert hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen festgestellt, dass oft auch 3 Umweltverbände gegen Windkraft klagen. Antrieb sei nicht nur Umweltschutz, sondern teils auch Klimawandelskepsis. Ob die Klimaneutralität 2035 gelingt, hängt also einerseits davon ab, wie gut Regierungen und Verwaltungen arbeiten. Antje von Brok sagt, wir brauchen den explizit geäußerten Willen von oben und das Personal, das ihn umsetzt. Andererseits braucht es die Zustimmung von unten. Claudia Kempfert fordert mehr Optionen, damit Kommunen und Bürger beteiligt werden und finanziell vom Windkraftausbau profitieren. Wie das gelingen kann, zeigt ein Besuch in Neuerkirch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Es geht auf Mittag zu. Ein verregneter Novembertag. Die Photovoltaikanlagen auf den Fachwerkhäusern liefern kaum Erträge. Dafür drehen sich 9 Windräder auf einer Anhöhe. Neuerkirch hat die Energiewende bereits erledigt. Die Windanlagen produzieren fast 56 Mal mehr Strom, als der Ort verbraucht. Auftrag übererfüllt. An einem langen Besprechungstisch im Gemeindehaus sitzen Ortsbürgermeister Volker Wichter und Bernd Kunz, Regionalreferent der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Anfangs, erzählt Wichter, waren auch seine Bürger gegen Windkraft. Sie schimpften, die Investoren kassieren das Geld und wir haben den Krach und Schattenschlag und eine zerstörte Landschaft. Bürgerinitiativen gründeten sich. Dann verabschiedete der Rat einen klugen Flächennutzungsplan. Windräder dürfen nur auf Gemeindegrund errichtet werden. Und das Pachtgeld fließt in die Gemeindekasse. Rund 200.000 Euro pro Jahr sind es nun zusätzlich, mehr als der alte Haushalt hergab. Neuerkirch mutierte von einer armen zu einer vermögenden Gemeinde. Energieberater Kunz, selbst Ortsbürgermeister im Kreis, sagt, man muss etwas machen und der Bürger muss es sehen, sonst geht gar nichts. Neuerkirch hat das beherzigt. Ein elektrischer Renault Kangoo sowie zwei E-Fahrräder stehen zur Ausleihe bereit. Eine Ladestation haben sie am Fußballvereinsheim installiert. Wer eine Wärmepumpe kauft, eine Photovoltaikanlage oder einen effizienten Kühlschrank, wer sein Haus dämmt oder neue Fenster einbaut, bekommt einen Zuschuss direkt aus der Gemeindekasse. Straßen und Wege sind saniert, jeder Haushalt hat einen Glasfaseranschluss. Das Dorf ist gefragt. Wir sind inzwischen ganz schön gewachsen, von 280 auf 320 Einwohner, sagt Wichter. Es gibt viel zu wenig Bauland. Dann zeigt er den Stolz der Gemeinde. Das Heizkraftwerk, das 500 Meter vom Gemeindehaus entfernt steht. Es wird CO2-neutral mit einer 1422 Quadratmeter großen Solaranlage und, wenn sie nicht ausreicht, mit Waldrestholz der Region betrieben. Über 150 Haushalte von Neuerkirch und der Nachbargemeinde Külz hängen daran und freuen sich über stabile Heizkosten, während die Heizöl- und Gaspreise gerade explodieren. All das wäre ohne die Einnahmen aus den Windrädern nicht möglich, sagt Wichter. Über Zahlungen aus einem Solidaritätstopf profitieren sogar Nachbargemeinden ohne eigene Windräder von Neuerkirchs Erfolg, weil auch sie mit den Strommühlen leben müssen. So ähnlich läuft es im ganzen Kreis. Der Ideenreichtum hat inzwischen Delegationen aus 54 Nationen in den Hunsrück gelockt. Nur die Deutschen lernen offenbar nicht daraus. Klar, nicht jedes neue Windrad kann auf Gemeindegrund entstehen, aber es gibt auch andere Wege. Das Erneuerbare Energiengesetz, EEG, erlaubt Betreibern, Orte im Umkreis von 2,5 Kilometern mit 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde zu beschenken. Sie müssen es nur tun. Berater Kunz wünscht sich auch, dass Bürger rund um die Anlagen billigeren Strom beziehen können. Forscherin Kempfert sagt, wenn man Partizipation schafft, ist die Akzeptanz sehr groß. Aber wie befriedet man die Naturschützer? Sie sehen Windräder vor allem als Bedrohung für Rotmilane, Störche und andere Vögel oder als Brutverhinderer. Laut Bundesnaturschutzgesetz, § 44, darf nur gebaut werden, wenn das Sterberisiko besonders gefährdeter Arten nicht signifikant erhöht sei. Was signifikant bedeutet, beschäftigt Ornithologen, Gutachter, Naturschutzbehörden und Verwaltungsgerichte. Viele Bundesländer legen Mindestabstände zu Brutplätzen fest. Wie viele Tieropfer es wirklich gibt, ist schwer zu sagen. Die umfangreichste Studie zeigt, dass Kollisionen wohl eher selten vorkommen. Der Hamburger Windparkprojektierer Erneuerbare Energien Europa E3 möchte dem Problem technisch beikommen. Mit Antikollisionssystemen können wir die pauschalen Abstände zu Vogelhorsten vermeiden oder zumindest verkleinern und so mehr Flächen für Windenergie nutzbar machen, sagt Moritz Stubbe, der Leiter von Vertrieb und Business Development. Einer von mehreren Tests läuft in der Nähe von Schwerin. Man erreicht das Versuchsfeld am Ende eines Schotterweges. An einem Bauzaun hängt ein Schild »Forschungsprojekt zum Schutz von Greifvögeln«. Dahinter steht ein haushoher Turm mit 9 Kameras. Sie scannen den Himmel ab. Eine schwenkt rasch umher und nimmt Flugobjekte in den Fokus. An diesem Novembermorgen haben die Kameras wenig zu tun, die Rotmilane sind längst auf dem Weg in den Süden. Das System heißt Identiflight. Es stammt aus den Vereinigten Staaten und kann bestimmte Vogelarten mittels künstlicher Intelligenz schon auf eine Entfernung von bis zu 1 Kilometer orten und erkennen. Auf seinem Laptop, der mit dem System verbunden ist, sieht Stubbe einen Punkt, der sich langsam gen Osten bewegt. Unbekannter Vogel, 120 Meter Flughöhe, teilt der Rechner mit. Sobald ein Vogel einer gefährdeten Art zu nah an ein Windrad heranfliegt, berechnet der Computer das Kollisionsrisiko. Und die Anlage kann auf etwa 2 ungefährliche Umdrehungen pro Minute heruntergefahren werden. In aufwendigen Messungen haben Gutachter die Funktionstüchtigkeit für Rot- und Schwarzmilane nachgewiesen. Weitere Arten folgen gerade. Noch werden solche Antikollisionssysteme in Genehmigungsverfahren nur vereinzelt anerkannt. Bundesländer richten die Zulassung überwiegend weiter an starren Distanzregeln aus. Stubbe spürt jedoch ein Umdenken in Ministerien und Behörden. Es könnte den Beginn vom Ende eines langen Streits bedeuten, künstliche Intelligenz als Garant für den Artenschutz. Können Windkraft und Artenschutz also harmonieren? Die Antwort ist ja, sagt Naturschützerin van Broek. Natürlich müssten Umwelt- und Naturbelange stets berücksichtigt werden. Wenn man das gründlich macht, dann funktioniert es aber. Der Sternbeirat fordert ein weiteres Gesetz. Bundesländer müssen künftig 2% ihrer Landfläche als Windkraftgebiete ausweisen. Und zwar jedes Bundesland, betont Professorin Kempfert. Schaffen sie das nicht, sollen sie woanders Ausgleichsflächen suchen. Alle Flächen müssen vorab der Öffentlichkeit kommuniziert sowie auf Stromertrag und Naturschutz geprüft werden. Das würde Bauprozesse konfliktärmer machen und verkürzen. Gleichzeitig sollen die starren Abstandsregeln für Windräder in den Bauordnungen fallen. 1000 Meter zur nächsten Wohnbebauung oder gar, wie in Bayern, 10 h, die 10-fache Höhe der Windräder. Gültige Emissionsschutzgesetze etwa gegen Lärm reichten aus, um Bürgerinteressen zu wahren. Beseitigen muss die neue Regierung ein weiteres Hindernis. Früher konnte, vereinfacht ausgedrückt, jeder Investor beliebig viele Windräder aufstellen. Für den Strom bekam er eine feste Vergütung nach dem EEG. Seit 2017 müssen sich Investoren in Ausschreibungen um diese Förderung bewerben. Den Aufwand können Konzerne stemmen, mittelgroße Investoren vielleicht, kleine kaum. Vor allem Bürgerenergieprojekte, die für mehr Akzeptanz sorgen, bleiben auf der Strecke. Das ist sehr hinderlich, sagt Claudia Kempfert. Um die dringend benötigte massive Entfaltung der Windenergie zu schaffen, müssten alle Hürden aus dem Weg geräumt werden. Das fordert Wirtschaftsvertreterin Nallinger. Ganz sicher aber muss der Ausbau ergänzt werden durch den raschen Zubau der Photovoltaik, aber auch durch verstärkte Anstrengungen beim Energiesparen und der Steigerung der Energieeffizienz. Aber das ist vielleicht noch unwahrscheinlicher als 7 Windräder pro Tag. Auch bei der Windkraft ist noch einiges drin. Das zeigt ein Besuch in einem Industriegebiet in Rostock, Halle 5. Mehrere hundert Angestellte der Firma Nordex setzen hier Getriebe- und Rotornaben zusammen und die sogenannten Maschinenhäuser für die Turmspitzen. Sie arbeiten an 12 Häusern gleichzeitig, jedes so groß wie ein Carport, bauen Generatoren und Schaltschränke ein, verlegen Kabel- und Kühlwasserschläuche. Das Rattern von Schraubmaschinen hallt durch das Gebäude, Gabelstapler und Kräne surren hin und her. Udo Marquardt, Warnweste, Sicherheitsschuhe, leitet die Qualitätssicherung bei Nordex, einem der großen Anbieter für Windkraftanlagen in Deutschland. Seit er vor 13 Jahren in dem Unternehmen anfing, hat die Technik einen enormen Sprung gemacht. Damals wurde als eines der größten Windräder eine Anlage namens N80 gefertigt, 80 Meter Rotordurchmesser. Heute baut Nordex Windräder mit doppelt so großen Rotoren. Die Türme sind höher als der Kölner Dom. Je nach Lage liefern sie ungefähr 4-mal so viel Energie wie ihre Ahnen. Die Entwicklung wird weitergehen. auch wenn ein ähnlicher Leistungssprung bei der Technik nicht noch einmal zu erwarten ist. In der Firma halten sie ihn aber auch nicht mehr für nötig. Die Anlagen seien längst bereit für den großflächigen Einsatz. Windkraft, lobt der Deutschlandchef Carsten Brüggemann, ist schon heute die günstigste Energiequelle. Aber gibt der Markt solch ein Wachstum überhaupt her? 7 Windräder am Tag? Qualitätsmanager Marquardt sagt, es gebe ausreichend Kapazität im Werk. Wir können die Taktzahl erhöhen, wir können in 2 Schichten arbeiten und wenn nötig auch am Sonnabend. Dann werden allein bei uns jeden Tag mehr als 5 Maschinenhäuser fertig. Sorgen bereiten der Branche allerdings Lieferengpässe. Da geht es Windanlagenherstellern nicht anders als Autobauern. Allein das Maschinenhaus besteht aus bis zu 10.000 Einzelteilen. Selbst ein fehlender Sicherungsautomat oder Umrichter kann schnell zum Problem werden. Kurz nach Mittag sperren Arbeiter in Halle 5 einen Gang mit einem rot-weißen Gitter ab. Durch das Fabriktor fährt rückwärts ein Transporter ein. Dann hebt ein Schwerlastkran das Maschinenhaus am Ende der Produktionslinie an und hieft es auf die Ladefläche. So flott, als seien die gigantischen 75 Tonnen ein Federgewicht. Schließlich rollt der Truck hinaus. Das nächste Windrad für Deutschland geht auf die Reise. Man kann es drehen und wenden. Deutschland hat auf absehbare Zeit keine Alternative zu Wind und Sonne. Schon wegen der Kosten. Da hat der Nordex-Chef recht. Mit Wind und Sonne lässt sich eine Kilowattstunde Strom ab 3 Cent herstellen. Kohlestrom kostet mindestens gut 10 Cent, Kernkraft sogar 13 Cent. Von Behauptungen, man könne schon bald große Mengen Energie importieren, etwa grünen Wasserstoff, hält der Sternbeirat wenig. Natürlich brauchen wir Importe von grünem Wasserstoff, sagt Sabine Nallinger, aber wir dürfen uns nicht allein darauf verlassen. Gut 3 Jahrzehnte hat es gedauert, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiebedarf auf 20% zu heben. Die verbleibenden 80% in der Hälfte der Zeit zu schaffen, ist ein beispielloser Kraftakt. Zumal sich der Strombedarf durch Elektroautos, Wärmepumpen und Wasserstoffproduktion bis zur Jahrhundertmitte wohl fast verdoppeln wird. 7 Windräder am Tag. Das ist dennoch gar nicht so abwegig. Im Jahr 2017 schafften die Deutschen schon mal knapp 5 täglich. Wenn es gelingt, noch etwas mehr Tempo aufzunehmen als damals, lassen sich Klimaschutz und Wohlstand sicherstellen. Es muss vor allem etwas in den Köpfen der Deutschen geschehen. Zu oft begehren sie gegen Windanlagen in ihrer Nähe auf und provozieren dadurch eine weitere Erderwärmung. Sie akzeptieren aber nahezu klaglos 59 Millionen lärmende, klima- und gesundheitsschädliche Verbrennerfahrzeuge, deren Straßen ihnen die Natur vor der Haustür wegfressen. Claudia Kempfert sagt, die Liste der Aufgaben ist enorm lang. Ich plädiere dafür, jetzt endlich anzufangen. Wie vereinen wir Windkraft und Artenschutz, Frau von Brok? Sternbeirätin Antje von Brok, BUND. Der Ausbau von Windkraftanlagen ist entscheidend für das Gelingen der Energiewende, neben dem Zubau von Solarenergie, insbesondere auf versiegelten Flächen. Windenergie ist besonders flächeneffizient, für die Masten wird wenig Boden verbraucht, und nach 20 bis 30 Jahren können sie ohne gravierende bleibende Schäden abgebaut oder erneuert werden. Anders als bei Atomstrom bleibt kein strahlender Müll zurück, und anders als Straßen oder große Industriegebiete zerschneiden Windkraftanlagen keine Lebensräume. Auch müssen für Windkraft weder Dörfer abgerissen noch Wälder gerodet werden, wie es der Tagebau erfordert. Während Kohlekraftwerke Schwefeldioxid, Stickoxide und Feinstaub ausstoßen, geht von Windkraftanlagen keine Gesundheitsgefährdung aus. Gleichzeitig ist unsere Natur, ist die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten massiv unter Druck und muss geschützt werden. Ohne Frage müssen daher nationale und europäische Schutzgebiete absolut frei von Windkraft bleiben. Mit Artenhilfsprogrammen sollten wir den Naturschutz zusätzlich stärken. Aus meiner Sicht müssen Windenergieanlagen auf dem offenen Meer angesichts der Belastung von Nord- und Ostsee und der Küsten unbedingt begrenzt werden. Wenn Eignungsgebiete unter frühzeitiger Beteiligung von Umweltverbänden identifiziert werden, können Konflikte mit dem Naturschutz vermieden werden. Sollten wir wieder auf Atomstrom setzen, Herr Quaschning? Sternbeirat Volker Quaschning, Scientists for Future. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können, müsste Deutschland bereits Mitte der 2030er Jahre die Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle vollkommen einstellen. Anstatt die nötigen Maßnahmen beherzt einzuleiten, wird permanent über Innovationen spekuliert, die uns im Expresstempo retten sollen. Dabei werden auch gern Ladenhüter wie die Kernenergie hervorgekramt. Kernreaktoren decken nicht einmal 3% des weltweiten Endenergiebedarfs. Neue Reaktoren sind 3 bis 4 Mal so teuer wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen und die Planungs- und Bauzeiten liegen zwischen 10 und 20 Jahren. Für wirksamen Klimaschutz müssten wir in Deutschland hunderte neue, sündhaft teure Reaktoren in den nächsten 15 Jahren fertigstellen. Wir wissen nicht, wie wir diese gegen terroristische Anschläge schützen können, woher auf Dauer die Brennstoffe kommen und wo wir den Müll entsorgen sollen. Ist das wirklich der Plan? Dann viel Spaß bei der Standortsuche. Der Hoffnungsträger Kernfusion ist sogar noch teurer und frühestens in 30 Jahren verfügbar. Bis dahin müssen wir schon längst weltweit klimaneutral sein. Mit der sinnlosen Diskussion über vermeintliche Innovationen verlieren wir wertvolle Zeit. Mit Photovoltaik, Windkraft und Speichertechnologien können wir eine bezahlbare und sichere Energieversorgung in der verbleibenden knappen Zeit aufbauen und damit Hunderttausende zukunftsfähige Jobs schaffen. Was hindert uns daran? Will die Industrie nicht lieber billigen Kohlestrom, Frau Nallinger? Sternbeirätin Sabine Nallinger, Stiftung Klimawirtschaft. Was sich die Chefinnen und Chefs, mit denen ich spreche, eher fragen, ist, wie komme ich an ausreichend erneuerbare Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen, damit mein Unternehmen klimaneutral werden kann? Wenn wir in Richtung eines 1,5-Grad-Pfades kommen wollen, muss unsere Wirtschaft die Klimaneutralität bis spätestens im Jahr 2045 erreichen. Diese Botschaft ist längst angekommen. In der Wirtschaft werden bereits langfristige Investitionen getätigt, um die Geschäftsmodelle für eine klimaneutrale Zukunft aufzubauen. Viele CEOs sagen, die Unternehmen, die sich am schnellsten klimafreundlich aufstellen, werden die erfolgreichsten sein. Es geht also nicht mehr um die Frage des Ob, sondern darum, wer am Ende dieser industriellen Revolution vorn sein wird. Oft stehen die technologischen Lösungen für unternehmerischen Klimaschutz bereits zur Verfügung, sind aber noch nicht wettbewerbsfähig. Oder es fehlt der regulatorische Rahmen, der die erforderlichen Investitionen in neue Technologien und Standorte langfristig absichert und damit auch die Jobs. Der neuen Bundesregierung muss es jetzt darum gehen, Klimaschutz und Wirtschaft zusammenzubringen. Unternehmen brauchen einen klaren Ansprechpartner für den unternehmerischen Klimaschutz. Keine Grabenkämpfe zwischen verschiedenen Ministerien. Wir brauchen eine Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität. Wird die Energiewende uns Arbeitsplätze kosten, Frau Kempfert? Sternbeirätin Claudia Kempfert, DIW. Im Gegenteil, die Wirtschaft kann vom Boom der grünen Branchen profitieren, durch den Ausbau der Energieeffizienz, den Aufbau von Energiespeichern, intelligenten Daten- und Energienetzen, innovativen Kraftwerks- und Antriebstechnologien. Sie kann aber auch in den klassischen Umweltschutzbranchen wie der Müllverarbeitung, dem Recycling und der Wasseraufbereitung weiterhin Weltmarktpotenziale erschließen. Entgegen aller Bedenken zeigt die Forschung, Klimaschutz ist ein Wirtschaftsmotor schlechthin und schafft Arbeitsplätze, sei es im Bereich emissionsarmer Energietechniken oder bei der Energieherstellung, wie beispielsweise die Branche der erneuerbaren Energien zeigt, aber auch bei nachhaltiger Mobilität, Klimaschutztechniken, Energie- oder Finanzdienstleistungen. Sie alle profitieren bereits heute vom Klimaschutz oder werden es in Zukunft tun. Das Problem: Es gibt derzeit schon nicht genug Fachkräfte. Wir benötigen dringend Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen. Es gibt gigantische Chancen für Unternehmen in allen Bereichen des Klimaschutzes. Dazu zählen auch die Informationstechnik und die künstliche Intelligenz, nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft bis hin zur Finanzbranche. Unsere Studien zeigen, dass durch Zukunftsinvestitionen netto bis zu 500.000 neue Jobs entstehen werden. Es gibt somit auch riesige Chancen für grüne Zukunftsjobs. Wir müssen sie nur ergreifen. Klimapolitik. Das folgt aus dem Glasgow-Gipfel. Wie realistisch ist das 1,5-Grad-Ziel noch? Die Erderwärmung bei 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu halten, dieses Ziel hat es in das Abschlussdokument der UN-Klimakonferenz geschafft. Zumindest weiterhin bemühen wollen sich die Vertragsstaaten. Völlig unerreichbar ist das Ziel nicht, noch verbleibt dafür ein relativ kleines CO2-Budget. Gehen die Emissionen aber weiter wie bisher, ist dieses mit hoher Wahrscheinlichkeit in 10 Jahren ausgeschöpft. Und bisher sind die Klimaschutzziele der Länder bis 2030 nicht ambitioniert genug. Laut dem unabhängigen Climate Action Tracker laufen sie auf eine Erderwärmung um 2,4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts hinaus. Was wurde zum Ausbau grüner Energien beschlossen? Bei einem Klimagipfel geht es weniger um konkrete Maßnahmen. Die legen die Staaten in Eigenregie fest, sondern um die Leitlinien der Klimapolitik. Zum ersten Mal bekannten sich die Länder nun zum Ende der Kohleenergie, zumindest weitgehend. Im letzten Moment schwächten Indien und China den Beschluss von einem Ausstieg zum Abbau ab. Ein Datum wurde nicht festgelegt. Und was heißt das für Deutschland? Deutschland steigt per Gesetz bis spätestens zum Jahr 2038 aus der Kohleenergie aus. Fachleute gehen davon aus, dass der Ausstieg früher kommt, auch weil Kohlestrom durch einen steigenden CO2-Preis unrentabel wird. Umso wichtiger sind der Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie Stromspeichern, damit das Land nicht im großen Maßstab auf Stromimporte angewiesen sein wird. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail-Adresse blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Breidatenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10. BIC WEL ADE 8 L XXX.